Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Mr. Zuckerberg stellt sich morgen den Fragen des US-Kongresses. Was den Facebook-Chef da erwartet, hören Sie gleich von unserem Korrespondenten. Außerdem erfahren Sie heute bei uns, warum ein Nazi-Überfall auf Journalisten in Thüringen noch immer nicht vor Gericht gelandet ist. Journalisten leben gefährlich, wenn sie in der rechten Szene recherchieren. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk auch schon öfter berichtet. An Pöbeleien sind viele Reporter gewöhnt und haben sich teilweise ein besonders dickes Fell zugelegt, um andauernde Anfeindungen irgendwie wegzustecken. Zwei Journalisten aus Thüringen wurden vor 1,5 Jahren sogar körperlich angegriffen. Das Brisante an diesem Fall sind jedoch nicht nur die erfahrene Körperverletzung, sondern auch, dass die beiden Journalisten seit Januar auf ein Verfahren beim Landgericht Mühlhausen warten. Unser Thüringer Korrespondent Henry Bernhard erzählt uns jetzt die ganze Geschichte.
Es geht um schweren Raub und Körperverletzung, um Todesängste, aber auch darum, wie Journalisten von Rechtsextremisten eingeschüchtert werden und wie die Justiz sich schwer damit tut, das zu ahnden.
Wären sie noch brutaler vorgegangen, hätte das auch mit einem Tod enden können. Gerade das Messer, was der eine Täter die ganze Zeit in meine Richtung gestochen hat.
Erinnert sich der Journalist, der seinen Namen lieber nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte. Im April 2018 waren er und ein Kollege in Fretterode unterwegs im thüringischen Eichsfeld. Dort lebt der Thüringer NPD-Vorsitzende Thorsten Heise. Ein wegen schwerer Körperverletzung, Landfriedensbruch, Nötigung und Volksverhetzung vorbestrafter, sehr aktiver Neonazi. Zum 1. Mai hatte Heise in Erfurt eine Demonstration der NPD angemeldet. Die Journalisten wollten die Vorbereitungen beobachten.
Es war ein freier Rechercheauftrag und wir standen quasi vor dem Haus und wollten dokumentieren, welche Personen der extremen Rechten dort zu einem erwarteten Treffen ankommen würden. Dieses wollte ich dann fotografisch festhalten.
Da stürmten zwei junge Männer von Heises Grundstück, vermummt und bewaffnet mit einem sehr großen, sehr schweren Schraubenschlüssel. Es kam zu einer dramatischen Verfolgungsjagd durch mehrere Dörfer. Am Ende landeten die Journalisten mit ihrem Auto im Straßengraben.
Und just in dem Moment wurde uns die Heckscheibe schon eingeschlagen, das Fahrerseitenfenster wurde eingeschlagen und sofort Pfefferspray in unser Auto gesprüht.
Einer bekam den Schraubenschlüssel an den Schädel, erlitt einen Bruch des Stirnbeins. Der Fotograf versuchte noch im Auto seine Kamera zu verteidigen, die der vermummte Täter erbeuten wollte.
Just in dem Moment habe ich dann die Kamera in den Fußbereich von der Fahrerseite gestellt und habe dann bei diesem Rüberbeugen zur Fahrerseite einen Schmerz im Oberschenkel gespürt und habe dann realisiert, dass der Täter ein Messer in der Hand hatte und von außen in den Innenbereich immer wieder in meine Richtung zugestochen hat.
Weitere Stiche konnte der Journalist abwehren, die Kamera aber wurde ihm geraubt.
So brutal habe ich das noch nicht miterlebt. Also ich bin ja auf mehreren Demonstrationen und auch bei Events bei Neonazis, das begleite ich ja fotografisch. Von Bespucken von Kamera wegschlagen, auf die Kamera spucken, habe ich schon alles erlebt. Aber so brutal habe ich das noch nie erlebt.
Sie hatten Fotos von den Tätern gemacht, die sie auch der Polizei zur Verfügung stellen konnten. Und sie konnten die Angreifer identifizieren. Nach der medizinischen Behandlung, die sich bei einem der Verletzten über Monate hinzog, geschah erstmal lange Zeit nicht viel Erkennbares. Das Landeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelten, es gab aber keine Festnahmen. Sven Adam, einer der Anwälte der Journalisten.
Entgegen unserer Einschätzung haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Landgericht offensichtlich die Auffassung gehabt, keine Untersuchungshaft anzuordnen gegen die Täter. Und deswegen haben wir nicht noch den zusätzlichen Beschleunigungsgrundsatz dahingehend, dass Haftmandate schneller zu bearbeiten sind. Allerdings bin ich schon der Auffassung, dass gerade dieses Verfahren mit einer derartigen Brisanz jetzt auch eine besondere Eile gebietet.
Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, Dirk Germeroth, weist den Vorwurf der Verschleppung von sich.
Das ist Unsinn. Wir haben unmittelbar nach der Tat eine Sonderermittlungsgruppe beim TLKA eingerichtet und wir haben sofort alle uns verfügbaren Ermittlungsmöglichkeiten genutzt, um die Täter zu identifizieren. Hier muss man sagen, dass die Geschädigten es zunächst für nötig befunden hielten, Lichtbilder, die sich bei ihnen befanden, der Presse zu übergeben und nicht der Polizei. Das hat zu weiteren Irritationen geführt und auch weitere Ermittlungen erforderlich gemacht.
Die Staatsanwaltschaft hatte dies damit begründet, dass die Fotos ja manipuliert sein könnten. Nun liegt die Anklage seit Januar dieses Jahres, seit 9 Monaten also, beim Landgericht Mühlhausen. Sie ist noch nicht angenommen, es gibt noch keine Verhandlungstermine. Für den Anwalt Sven Adam ein Unding.
Die Botschaft, die versendet wird, ist natürlich fatal. Wir sind mittlerweile in einer sehr langen Zeit nach der Straftat selbst und man sagt immer gerade im Strafrechtsbereich, dass nur schnelles Recht gutes Recht ist, insbesondere auch bei Jugendstrafrecht. Also hier geht es natürlich darum, dass die Botschaft des Staates auf eine derartige Straftat, insbesondere auf einen derartigen Angriff auf die Presse, schnell ausfallen muss. Und hier, wenn eine derartige Verzögerung eintritt, dann ist natürlich das Signal, was an Nachahmungstäter oder überhaupt auch an Täter von rechter Gewalt gesendet wird, fatal. Insbesondere dahingehend, inwieweit man zum Ausdruck bringt, dass man wehrhaft gegenüber rechter Gewalt ist seitens des Staates.
Ähnlich sieht es Theresa Laus von der Opferberatung Esra. Neben einem schnelleren Verfahren erwartet sie,
dass dieses Motiv, was da einfach dahinter steht, dass da nicht verschwiegen wird, verharmlost wird, bagatellisiert wird, dass das organisierte Neonazis waren, sondern dass das auch klar anerkannt wird, warum diese Täter diesen Angriff begangen haben, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ne? Also das passiert natürlich aus dem Grund, weil man möchte nicht, dass über solche Strukturen berichtet wird. Man sieht auch Journalisten und Journalistinnen, die eben über rechtsextreme Strukturen, Neonazi-Strukturen berichten, als politische Gegner, als politische Feinde an.
Der NPD-Funktionär Thorsten Heise, von dessen Grundstück die Angreifer auf die beiden Journalisten in Fritterode gestürmt waren, hatte schon früher seine Sicht auf die Presse dargelegt.
So weiß ich doch aber heute, glaube ich, ganz genau, dass also auch eins unserer Hauptfeindbilder diese Journalie sein muss. Wir sind blank Antifaschisten mit einem Presseausweis. Ja.
Heise selbst ist vielfach vorbestraft und bestens vernetzt in der rechtsextremen Szene. Er ist gut bekannt mit Björn Höcke, dem Thüringer AfD-Vorsitzenden. Beiden wird vorgeworfen, mit aggressiver Sprache, mit Hetze gewaltbereiten Rechtsextremen das Gefühl zu geben, im Sinne einer Mehrheit zu handeln. Höcke forderte schon 2016, dass eine angebliche Altelite, zu der auch Altmedien gehörten, entsorgt werden müsse, ohne Wenn und Aber.
Diese Altelite ist so verbraucht, dass sie weg muss und wir werden diese Altelite entsorgen müssen, ohne Wenn und Aber.
Gerade deshalb findet Sven Adam, dass die Justiz jetzt, 18 Monate nach der Tat, energischer handeln müsste.
Das hat schon einen seltsamen Beigeschmack, warum jetzt gerade dieses Verfahren, was offensichtlich als ein streitiges Verfahren eingeschätzt wird, was möglicherweise halt auch mit ein bisschen Arbeit verbunden ist, dass da jetzt sozusagen so eine Scheu eintritt, irgendwie dieses Verfahren anzunehmen und sich damit zu beschäftigen, verwundert. Und man muss dieses Eisen anfassen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss da ein Zeichen gegensetzen, dass eine solche Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten eingetreten ist. Und da braucht es jetzt das Signal, dass man dem nicht tatenlos zusieht.
Von Thüringen in die USA. Mark Zuckerberg ist mal wieder Gast im US-Kongress, und zwar morgen. Die Abgeordneten wollen ihm auf den Zahn fühlen, denn die US-Präsidentschaftswahl rückt ja näher. Und da will man sicher gehen, dass bei Facebook alles mit rechten Dingen zugeht. Sie erinnern sich sicher an das mutmaßliche Datenleck bei dem sozialen Netzwerk, das Präsident Trump zum Erfolg geführt haben soll. Unser Korrespondent im Silicon Valley, Markus Schuler, kann uns jetzt einen genaueren Einblick geben, worum es morgen gehen wird. Herr Schuler, das Verhältnis zwischen Facebook und der Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren ist ja zerrüttet. Ihr Wahlkampfteam sorgte mit einer erlogenen Anzeige bei Facebook für großes Aufsehen. Zuckerberg sagte ihr wiederum den Kampf an. Wird es da morgen so richtig hoch hergehen?
Na, es ist zumindest davon auszugehen, dass Zuckerberg morgen von den Abgeordneten gegrillt werden dürfte. Geladen ist er ja, um Auskunft über die geplante Facebook-Währung Libra zu geben. Die wird von den Aufsichtsbehörden und der Politik in Washington, aber auch in Europa sehr kritisch gesehen. Der Vorwurf, hier könnte ein Unternehmen Macht über eine Währung erhalten, wie sie bislang nur von staatlichen Notenbanken ausgeübt werden konnte. Das ist der Hauptfokus, aber natürlich dürfte es viele Fragen rund um das Thema Wahlbeeinflussung geben.
Es steht ja ein Vorwurf im Raum, dass Facebook zu wenig gegen Falschnachrichten tut. Jetzt soll es einen neuen Vorstoß von Facebook geben. Wie sieht denn der aus?
Na, dazu hatte Zuckerberg gestern zu einer telefonischen Pressekonferenz geladen und ein paar Verschärfungen verkündet. Zum Beispiel sollen Warnbanner auf Facebook nun deutlicher zu erkennen sein, wenn Artikel oder Posts mit Falschinformationen gepostet wurden. Staatlich gelenkte Medienunternehmen von Ländern, die keine oder nur wenig demokratische Strukturen haben, sollen als solche gekennzeichnet werden. Gemeint sind damit vor allem russische Staatsmedien wie der Propagandasender Russia Today, und außerdem ist es nicht mehr erlaubt, auf Facebook zum Boykott von Wahlen aufzurufen.
Was waren denn die drängendsten Fragen dabei der Journalisten?
Na, denen ging es vor allem um das Thema Wahlwerbespots, Stichwort Elizabeth Warren. Die Journalisten haben Zuckerberg 13 Fragen gestellt. 7 davon waren alleine zu diesem Thema, Quintessenz. Auf Facebook darf man nicht lügen, keine Falschnachrichten verbreiten, man muss sich immer brav mit seinem echten Namen anmelden. Aber in Wahlwerbespots, zumindest hier in den USA, da darf man lügen, dass sich die Balken biegen. Hier bringt Zuckerberg sein altbekanntes Argument. Die Menschen sollen sich selbst eine Meinung bilden und Facebook will sich da nicht einmischen.
Wie stark mischt sich denn Zuckerberg schon jetzt ein in die bevorstehenden Wahlen?
Na, dazu muss man wissen, dass Facebook in den USA mit Wahlwerbung Millionen verdient und der bevorstehende Wahlkampf, der könnte natürlich viel Geld in die Kassen von Facebook spülen. Vor allem das Wahlkampfteam von Donald Trump hat da in den vergangenen Wochen nach der Impeachment-Ankündigung der Demokraten hohe Beträge ausgegeben. Zuckerberg hat in den vergangenen Wochen versucht, gute Stimmung für sein Unternehmen zu machen und das wird ja mit 474 Milliarden Euro bewertet. Hier steht also viel auf dem Spiel. Er hat sich mit Leuten von Fox News getroffen, mit US-Präsident Trump zum Essen und mit Vertretern rechtskonservativer Ansichten. Alles dient einem Ziel, Facebook vor einer Zerschlagung zu schützen, wie es eine der demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen vorgeschlagen hat. Und da sind wir wieder bei Elizabeth Warren.
Jetzt gibt es ja auch den Vorstoß von Facebook, da haben Sie sich ja auch mit in Szene gesetzt, einige Konten gesperrt zu haben. Welche sind denn das?
3 Konten wurden aus dem Iran gesperrt und eines aus Russland. Zusammen sollen sie auf mehrere hunderttausend Follower auf Facebook, aber auch auf Instagram gekommen sein. Das Ziel dieser Konten, so Facebook gestern in der Pressekonferenz, war wohl, sich in den Wahlkampf in den USA einzumischen.
Also man verspricht sich davon, dass man da mehr Klarheit bekommt.
Nach außen hin will man zeigen, man greift hier hart durch, aber es ist natürlich ein zwiegespaltenes Bild, das Facebook hier abgibt. Denn wie gesagt, Wahlwerbespots sind erlaubt, wo man lügen darf, wo man falsche Informationen verbreiten darf. Und diesen Zwiespalt, den versucht Mark Zuckerberg mit Rhetorik und geschickt zu überbrücken.
Na, da sind wir gespannt, wie es dann morgen genau laufen wird. Danke, Markus Schuler, für diese Vorabinformationen zum morgigen Zuckerberg-Auftritt im US-Kongress. Der Medienbranche geht es ja nicht so gut. Finanziell meine ich natürlich. Die Verlage klagen über einbrechende Auflagenzahlen und das wirkt sich auch auf die Redaktionsarbeit aus. Freie Mitarbeiterinnen bekommen das besonders zu spüren, denn viele Honorare bleiben entweder niedrig eingefroren oder steigen nicht im Verhältnis zum Arbeitsaufwand. Recherchen sind da oft Luxusgut, den einige sogar aus der eigenen Tasche bezahlen. Zu dieser prekären Lage für freie Mitarbeiter kommt es jetzt noch zu einem weiteren Problem. Immer mehr Auftraggeber zahlen zu spät oder gar nicht. Annika Schneider berichtet.
Ohne freie Journalisten blieben Zeitungsseiten leer, Radiosendungen müssten ausfallen. Denn in vielen Redaktionen übernehmen die Festangestellten vor allem die Themenplanung. Die Freien dagegen sind meist die, die die Inhalte liefern. Sie erledigen die eigentlichen Kernaufgaben des Journalismus, das Recherchieren und Schreiben. Wenn die Freien also unter prekären Arbeitsbedingungen leiden, dann hat das Folgen auch für die Hörerinnen, Leserinnen und Nutzerinnen, wie die Dortmunder Journalistikprofessorin Wiebke Möhring erklärt.
In erster Linie führten schlechte Arbeitsbedingungen tatsächlich dazu, dass die Qualität der Berichterstattung schlechter wird.
Denn Journalisten mit Geldsorgen haben keine Zeit für aufwendige Themen. Christian Gesellmann zum Beispiel hat überregionale Geschichten geschrieben, auch für große Zeitungen. Das macht er inzwischen kaum noch. Anfang Oktober ist dem freien Journalisten aus Leipzig der Kragen geplatzt. Seinem Ärger hat er auf Facebook Luft gemacht. Anlass für den langen Post war
der übliche Blick aufs Konto, also in der zweiten Woche vom Monat. Und das halt wieder eine Woche, wo 4, 5 Leute, die mir hätten Geld überweisen sollen, also Auftraggeber, das wieder nicht gemacht haben.
Er habe Honorare in 4-stelliger Höhe ausstehen, zum Teil noch aus dem Juni, schreibt Christian Gesellmann auf Facebook. Und das im Oktober. Sein Dispo sei fast ausgereizt. Wenn er bei Auftraggebern nachfrage, sei niemand zuständig. Es sei erniedrigend, auf diese Art betteln zu müssen.
Man kann halt nichts planen, ne? Man will umziehen, man muss eine Kaution hinterlegen. Und ich kann ja keinem Vermieter sagen, ja, Entschuldigung, meine Honorare stehen noch aus. sondern der sagt, na, entweder sie haben die Kaution oder die Wohnung kriegt jemand anderes.
Der 35-Jährige steht mit seinem Problem nicht allein da. Das zeigen zum einen die Kommentare unter seinem Facebook-Eintrag.
Ein Post, der so oft geteilt wird, habe ich noch nie geschrieben.
Das zeigen aber auch Berichte vom Verband Freischreiber, der sich für die Belange von freien Journalistinnen und Journalisten einsetzt. Seit 2 Jahren landen dort besonders viele Anfragen von Mitgliedern, die an säumigen Auftraggebern verzweifeln. Nicht alle Verlage zahlten unpünktlich, sagt Carola Dorner, die Vorsitzende der Freischreiber. Aber insgesamt scheine die Zahlungsmoral nachzulassen.
Man gibt einen Artikel ab, hört erstmal 4 Wochen lang nichts, irgendwann hört man dann, er wird gebracht, eventuell in der übernächsten Ausgabe, dann erscheint er doch nicht. Bezahlt wird aber nach Erscheinen, zumindest relativ häufig. Und manchmal entscheidet sich auch eine Zeitung spontan, den Artikel nicht zu veröffentlichen. Und dann sollte es einfach mal ganz schnell, ganz automatisch um ein Ausfallhonorar gehen.
Wobei Ausfallhonorare oft nur einen Teil der ursprünglich vereinbarten Summe betragen. Viele Journalisten sähen sich noch nicht einmal in der Lage, das zu fordern, sagt Carola Dorner. Stattdessen ließen sie sich immer wieder vertrösten. Eine klassische Auskunft: die zuständige Person sei leider nicht da.
Keine Ahnung, wie die sich immer alle die Arme brechen, aber ich habe manchmal den Eindruck, also alle Menschen, die in Buchhaltungen arbeiten, haben wahnsinnig gefährliche Hobbys, weil tatsächlich sehr, sehr oft gebrochene Arme und was auch immer.
Für Freiberufler ist das schnell existenzgefährdend, selbst wenn sie Rücklagen haben. Bei Christian Gesellmann sind die inzwischen aufgebraucht. Dabei ginge es auch anders. Journalistikprofessorin Wiebke Möhring forscht derzeit in Lokalzeitungen und ist dort auf einen Lösungsansatz gestoßen.
Etwas, was in Redaktionen eben auch gerade überlegt wird, dass wenn man weiß, dass jemand wahrscheinlich höhere Spesen haben wird, dass man da schon mal so einen Vorschuss zahlt, damit eben nicht noch das eigene Konto belastet wird. Das wäre eine ganz kleine Stellschraube, die zu ganz großen Zufriedenheiten einfach zahlen würde. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass die Leistung, die ich in diesem Monat erbracht habe, auch spätestens am Anfang des kommenden Monats bezahlt ist, dann habe ich ja einfach eine viel größere Planbarkeit in meinen Einnahmenstrukturen.
Aber weit verbreitet sei dieses Konzept noch nicht. Und dass viele Redaktionen immer weniger Ressourcen haben, ist da keine Hilfe. Christian Gesellmann nennt keine Namen. Konfrontieren kann man die schwarzen Schafe also nicht mit den Vorwürfen. Für ihn hat sich sein Wutpost auf Facebook trotzdem gelohnt. Schon kurz danach trudelten ausstehende Zahlungen auf seinem Konto ein.
Und wir bleiben noch auf der Sparwelle der Medienhäuser. Die betrifft nämlich nicht nur die freien Mitarbeiter besonders, sondern auch die Journalisten, die sich auf bestimmte Themenbereiche spezialisiert haben. Gemeint sind die Fachredaktionen, die schon vor einiger Zeit bei einigen Medien aus Budgetgründen ausgedünnt wurden. Ja, sogar teilweise abgeschafft wurden. Die Krux bei der Geschichte ist, dass gleichzeitig die Bedeutung der Fachjournalisten in der Diskussion um die Zukunft des Wissenschaftsjournalismus beispielsweise besonders betont wird. Und was heißt das jetzt für die Kollegen? Peter Welchering hat sich bei Medienmanagern und Journalistenkolleginnen umgehört, wie sie die Entwicklung in diesem Bereich einschätzen.
Auf Fachjournalisten haben Zeitungsredakteure und Fernsehjournalisten lange Zeit etwas herabgeschaut. Denn die kennen sich ja nur in ihrem Fach aus. Generalisten dagegen berichten zum Beispiel in Aktuellredaktionen mal schnell über die Brexit-Lage und danach über Gefahren des Rechtsextremismus. Sie sind ständig am Ball, die Generalisten. Fachzeitschriften, Fachmedien, Fachjournalismus, das galt als so eine Art Schmuddelecke des publizistischen Reviers. Die dort Tätigen, so wurde geargwöhnt, würden journalistische Werte schnell mal preisgeben, wenn es um eine Anzeige gehe. Denn in kleinen Fachverlagen ist der Anzeigenleiter ganz schnell beim Redakteur, um dem einen betriebswirtschaftlich relevanten Hinweis für die Berichterstattung zu geben. Dagmar Lange sieht das etwas differenzierter. Sie ist Fachredakteurin der Immobilienzeitung und im Ehrenamt Landesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Baden-Württemberg.
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt Fachjournalisten, muss ich leider sagen, die sehr viel PR-Berichterstattung machen, die das veröffentlichen, um ihren Kunden, die dann auch Anzeigen schalten, nicht unbequem zu werden, was ihnen serviert wird.
Auf der anderen Seite aber sieht Dagmar Lange auch:
Ich denke, wir haben auch das Terrier-Gen, also wir, die Fachjournalisten, haben auch das Terrier-Gen. Es macht uns natürlich auch Freude, wenn wir feststellen können, dass wir da in der Tiefe gegraben haben, dass wir was aufgedeckt haben, dass zum Beispiel die lokale Tageszeitung das wiederum aufnimmt oder auch die Politik das aufnimmt, und das kommt gar nicht so selten vor.
Und mit diesem Terrier-Gen und mit dem umfangreichen Hintergrundwissen erreichen Fachjournalisten schneller eine entsprechende Recherchetiefe. Joachim Ortlieb, gelernter Medizinjournalist, arbeitet beim Thieme Verlag in Stuttgart und bewertet das so.
Wenn jemand schon tief in einem Thema drin ist, dann muss er nicht so lange recherchieren, beziehungsweise kann spezifischer recherchieren und er kann vielleicht auch eher schon mal manche Fußangel erkennen oder einfach wissen, wo muss ich nachrecherchieren. Im Gegensatz zum Generalisten, der natürlich hervorragend über alle Themen was sagen kann, aber wenn es in die Tiefe geht, natürlich von der Sache her nicht in diesem Maße es einfach hat zu recherchieren.
Das hat sich zuletzt deutlich bei der Berichterstattung über die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union gezeigt. Da sieht Patrick Priesmann, scheidender Geschäftsführer des Südwestdeutschen Zeitschriftenverlegerverbandes, die Fachjournalisten ganz klar im Vorteil.
Gibt es dann natürlich immer wieder Trends oder auch Schwerpunkte, wie zum Beispiel DSGVO, das auf einmal hochschwappt in eine breite Masse und zu einer Bewegung führt. Und dann sitzen Zeitungsjournalisten da und müssen sich in ein Thema einarbeiten, von dem sie lange Zeit überhaupt gar keine Ahnung hatten. Aber sie müssen trotzdem was dazu bereitstellen. Ja, und da sind Fachjournalisten sicherlich besser aufgestellt.
Wohl deshalb war auch auf verschiedenen Medien- und Journalismuskonferenzen zu hören, dass die Zukunft des Qualitätsjournalismus sich mit der Bedeutung des Fachjournalismus entscheide. Um die Wächterfunktion überhaupt noch wahrnehmen zu können, bräuchten Medien unbedingt Fachjournalisten. Patrick Priesmann relativiert das etwas.
Man braucht Fachjournalisten, um Dinge einordnen zu können. Aber um eine Wächterfunktion wahrnehmen zu können im Sinne eines gesellschaftlichen Zusammenhangs oder einer gesellschaftlichen Entwicklung, ist es, glaube ich, viel wichtiger, die breite Masse für Sachen zu sensibilisieren. Die breite Masse, die liest keine achtseitigen Dossiers, sondern die liest vielleicht irgendwie eine Überschrift, die aus 7 Worten besteht und dann noch ein Teaser und da aber auch nicht bis in die Tiefe. Und danach bilden die sich ihre Meinung.
Wenn die Wächterfunktion an die Fachjournalisten delegiert wird, überfordert die das, meint Joachim Ortlieb. Er hält dagegen viel von einer Zusammenarbeit von Fachjournalisten und Generalisten, zum Beispiel in Aktuellredaktionen.
Der Generalist wird schneller merken, an welchen Stellen was passiert. Der Fachjournalist, der kann dann aufgrund der Tiefe des Wissens sicher unterstützen, helfen und vielleicht auch da dann die Qualität eben des Beitrages verbessern.
Sagt Patrick Priesmann in einem Beitrag von Peter Welchering.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Christian Zett. Ich bin Redaktionsleiter der Neuen Deister Zeitung. Unser Topthema morgen lautet Baugebiete in Springe. Wir liegen hier im Speckgürtel von Hannover und die Nachfrage ist entsprechend groß. Aber es geht alles nicht immer so schnell, wie sich das Stadt und Politik erhoffen. Und da haben wir bei 2 möglichen Baugebieten mal nachgefragt, wie da so der Stand der Dinge ist, verraten den Lesern, wie es weitergeht und beschäftigen uns in dem Zusammenhang auch nochmal mit unserem zweiten Thema dieser Tage. In der Nähe soll nämlich ein zweiter Bahnhof entstehen. Das ist für eine Stadt dieser Größe, Springe hat etwa 30.000 Einwohner, etwas ungewöhnlich und da prallen im Moment ein bisschen die Positionen aufeinander. Das begleiten wir in diesen Tagen auch sehr intensiv.
Und mit der Schlagzeile von morgen endet wie immer Medias Res. Fürs Team sagt Tschüss Bettina Köster am Mikrofon. Und die wünscht noch viel Freude beim Büchermarkt. Da geht es unter anderem um die 4 Ohnmachten des Jane Birkner.